Der Bremerhaven-Podcast.
Vom Deich ins Ohr.
Hallo Tanja.
Hallo Corinna.
Na, hattest du ein schönes Wochenende auf den maritimen Tagen?
Es war auf alle Fälle spannend. Wir haben ja gearbeitet und nach den maritimen Tagen ist vor den maritimen Tagen, beziehungsweise in diesem Fall, vor der Sail Bremerhaven 2025, auf die wir natürlich schon wahnsinnig gespannt sind.
Das ist natürlich das Ereignis in 2025. Aber wir haben natürlich auch ganz viele andere tolle Sachen, auch noch in diesem Jahr, die Gäste hier bei uns im Bremerhaven erleben können. Zum Beispiel die neue Ausstellung im Klimahaus und jetzt ganz aktuell hat die neue Dauerausstellung im Schifffahrtsmuseum eröffnet.
Ja, die muss spannend sein. Weißt du mehr?
Ich weiß schon ein ganz klein bisschen. Und wer natürlich ganz viel darüber weiß, ist die Direktorin des Forschungsmuseums, Frau Professor Dr. Ruth Schilling. Die habe ich nämlich heute bei mir im Podcast zu Gast.
Da bin ich gespannt, was wir zu hören bekommen.
Wir hören gleich mal rein. Bei mir zu Gast ist heute im Podcast-Studio Frau Professorin Dr. Ruth Schilling. Hallo Ruth.
Hallo.
Ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier bei uns im Podcast-Studio bist, weil du bist nämlich geschäftsführende Direktorin des Deutschen Schifffahrtsmuseums. Es ist eins von 8 Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft. Und ihr hattet jetzt im Juli ein ganz tolles Ereignis. Ihr habt nämlich die neue Dauerausstellung eröffnet. Schiffswelten, der Ozean und wir. Schiffswelten, das hört sich ja so ein bisschen sagenumwoben an. Was kann ich bei euch in der neuen Ausstellung erleben?
Also das sollte auch genau das sein mit dem Titel, was wir bewirken wollten, dass man anfängt zu träumen, sich in andere Welten hineinzudenken und was wir damit eigentlich sagen wollen, dass jedes Schiff ganz viele Welten in sich birgt und ganz viel zu entdecken gibt. Das wird assoziiert mit diesen Schiffswelten. Wir haben das gezeigt in einem wunderbaren architektonischen Raum, der einen riesengroßen zusammenhängenden Körper eigentlich bildet, wo man eben Schiffe wirklich in ihrer Größe auch thematisieren kann, auch gerade moderne Schiffe. Und unser Anliegen war, also wir haben ja angefangen, über die Ausstellung zu sprechen und das ist dann immer so, dass man Inhalte und Räume und Objekte in einen Dialog bringen muss. Und wenn man sich diesen Raum anguckt, hat man automatisch die Assoziation einer Werfthalle, einer großen Halle, wo auch ganz eindrücklich eben das Schiff als Wunderwerk im Grunde inszeniert werden kann. Mhm. Und das war unser Anliegen mit dieser Ausstellung. Also wir stellen im Grunde genommen die Schiffe als Objekte, als wunderbare Gegenstände, als Instrumente der Forschung auch in den Mittelpunkt der Ausstellung. Und das passt eben, finde ich, also gibt einen sehr guten Dialog mit der Architektur drumherum.
Mhm. Genau, du hast es ja eben schon erwähnt. Man kommt sozusagen in eine Werfthalle rein. Also es stimmt wirklich. Also ich habe mich wirklich wie auf einer Werft gefühlt und ich war beeindruckt von der Größe, weil ihr versucht ja auch in der Ausstellung die Größenverhältnisse, also was es eigentlich dazu braucht und was das eigentlich für eine gigantische Leistung ist, so ein riesen Schiff zusammenzubauen, das versucht darzustellen. Ich finde, es ist auch ein sehr persönlicher Ausstellungsbereich, weil es werden ja in einer Hörstation auch Werftarbeiter sozusagen interviewt, beziehungsweise die erzählen von ihrer Arbeit. Also es sind ganz persönliche Geschichten.
Genau. Also wir haben eigentlich das Schiff als Instrument, das kann man ja auch sehr technisch begreifen. Und es ist ja auch viel Technik. Aber die Technik wird von Menschen konstruiert, gefunden, entworfen, gebaut, genutzt. Und deswegen war es sehr wichtig, sowohl im Themenbereich Schiffbau, moderner Schiffbau, aber auch in der Meeresforschung, wie dann auch vorne im Bereich sozusagen, wo es um das Funktionieren von Schiffen zur See geht, immer wieder den Menschen mit reinzuholen. Und das konnten wir auch besonders gut, weil wir eine sehr große Sammlung haben, zum Beispiel an Fotografien von Werften, wo man diese Arbeitsprozesse ganz nah sehen kann, auch sehen kann, wie viel Gefahren da auch bis heute ja mit involviert sind, was das für ein hoher Körpereinsatz ist. Und das eben nicht nur auf der Werft, sondern zum Beispiel eben auch auf Forschungsschiffen, wo eben die Crew sozusagen wirklich zum Teil einfach ganz handfest zupacken muss, um auf dieser schwankenden Plattform überhaupt Forschungsinstrumente handeln zu können. Also also Schiff und Mensch, das ist immer auch eine Beziehung, die ziemlich konkret ist, ziemlich körperlich. Und dieses konkrete Miteinander, das hat uns so fasziniert. Also wir wollten eben nicht nur technische Entwicklung zeigen, sondern zeigen, das ist in der technischen Entwicklung spiegelt sich eigentlich, wie der Mensch nicht nur mit der Technik umgeht, sondern über die Technik mit dem Ozean versucht klarzukommen.
Ja, genau. Aber über diesen Schiffsbau hinaus habt ihr ein ganz zentrales Element für Bremerhaven aufgenommen. Du hast es eben schon erwähnt. Und zwar die Forschung auf dem Meer.
Genau, also wir haben auch da mehr ganz lange diskutiert drüber. Und es ist halt natürlich so, dass der Schiffbau in Deutschland ja jetzt größtenteils Spezialschiffbau ist. Und eine der Spezialschiffe, die eben dort noch konzipiert gebaut werden, sind eben auch Forschungsschiffe. Und Forschungsschiffe sind für uns auch deswegen wichtig, weil sie in unserer Perspektive die Schiffe sind, die eine Schlüsselstellung darin einnehmen, unsere Zukunft mitzugestalten, indem sie eben die Plattform dafür bieten, den Meereswandel in den Blick zu nehmen, aber auch mit dem Blick sozusagen in die Meteorologie, in die Wetterkunde, auch Aufschlüsse darüber geben, wie sich eben atmosphärische Veränderungen gestalten. Es ist ja ein großes, gigantisches, miteinander zusammenhängendes System. Ja. Und wir alle hängen unmittelbar von den Erkenntnissen ab, die auf diesen Forschungsschiffen gewonnen werden. Deswegen ist es für uns eigentlich ein Schlüsselbild, was einerseits natürlich aufzeigt, wie viel Schäden schon entstanden sind, also eigentlich eine negative Botschaft auch vermittelt, aber durch ihr Tun eben uns auch Wege aufzeigen kann, wie wir in die Zukunft gehen können.
Ja, und dafür haben wir ja hier auch vor Ort die Expertise mit dem Alfred-Wegener-Institut.
Genau.
Und ich finde, ihr habt das besonders toll dargestellt. Mhm. Ihr habt nämlich ein eigenes Forschungsschiff, ein DSM, ein deutsches Schifffahrtsmuseums-Forschungsschiff sozusagen, das man betreten kann und auf dem man eigentlich das Leben auf einem Forschungsschiff und ja, das Forschen eigentlich hautnah erleben kann, ne?
Genau. Also das ist die DSM Explorer. Wir haben auch da ziemlich viele Runden gedreht, auch mit Kolleginnen und Kollegen vom Alfred-Wegener-Institut. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, sowas ins Museum zu holen. Die Polarstern 1 ist zu groß. Da müssten wir dann, können wir dreimal oder viermal wahrscheinlich das DSM reinbekommen. Und es ist ja auch die Frage, ob das wirklich das ist, weil der Besucher oder die Besucherinnen, die müssten dann auch durch ganz viele Räume gehen, die jetzt nicht unbedingt gleich immer anschaulich machen, wie Forschung funktioniert. Mhm. Deswegen ist unser Angebot zu sagen, das ist eben kein originalgetreue Puppenstube der Forschung, sondern es ist der Versuch, beispielhaft in wichtige Handgriffe, wichtige Räume, wichtige Tätigkeiten eigentlich zu zeigen. Mhm. Und damit auch das Verständnis nicht nur für Meeresforschung hoffentlich zu erweitern, sondern für Forschung generell. Und das halte ich für politisch hochrelevant. Mhm. Man hat in der Corona-Pandemie gesehen, wie schwer es ist zu akzeptieren, dass Forschung auch unterschiedliche Ergebnisse zutage fördern kann und sich vor allem auch ändern kann. Ja. Aber das ist Teil der Forschung. Wir müssen immer wieder neu fragen, neu ansetzen und genau das zeigen wir eigentlich, finde ich, ganz gut in den Experimenten, die man da nachvollziehen kann, in den Interviews, in den Beispielräumen, die wir aufgegriffen haben. Also zum einen zu zeigen, auch Forscher sind im Alltag, die müssen irgendwie essen, ihr Schiff beladen und so weiter. Mhm. Aber auch zu zeigen, wie mühsam das ist, wie faszinierend dadurch aber auch und wie konkret. Und meine Hoffnung wäre, dass das gerade eben Jugendliche mitnehmen und vielleicht, also auf jeden Fall mehr Verständnis für diese Tätigkeit entwickeln und vielleicht sogar selber auch der eine oder die andere, die eine Begeisterung dafür entfaltet.
Ja, also meine Begeisterung wurde ja mit diesem Unterwasserroboter entfacht, weil da kann man ja erproben, wie man unter Wasser einen Roboter steuert und Meeresproben innimmt und also diese ganze Technik und dieses Drumherum, also das hat so viel Spaß gemacht und auch darüber fängt man an, sich für die Materie zu interessieren, um eben halt auch zu schauen, wie funktioniert Forschung, was gehört da alles so dazu, ne?
Genau, und das, wir leben ja in Zeiten schon jetzt des Nachwuchsmangels und das wird sich ja verschärfen. Mhm. Insofern ist es eminent wichtig, diese Geisteshaltung und diese Faszination für Forschung in die Bevölkerung zu kommunizieren.
Ja. Also kann ich das in meiner Initiativbewerbung ans Alfred-Wegener-Institut mit aufnehmen. Ich habe schon den Unterwasserroboter am Schifffahrtsmuseum gesteuert.
Genau.
Ja, aber darüber hinaus, also ihr setzt euch ja mit Schiffen und mit dem Ozean auf vielfältige Weise auseinander. Mhm. Also wir haben einmal gesehen, wir können bei euch sehen, wie ein Schiff entsteht, wie man auf einem Schiff forscht, was das für eine Bedeutung hat für die Menschheit, die Ergebnisse, die Forschungsergebnisse. aber ihr setzt es ja auch in Beziehung zur Umwelt. Also
genau. Also das ist sozusagen bei uns ja immer so, dass die Ausstellungsbereiche nicht 1:1 Forschungsprojekte abbilden, aber immer sehr intensive Beziehungen zu dem haben, was wir hinter den Kulissen mit vielen Kooperationspartnern an Forschung betreiben und aufbauen. Und gerade die umweltbezogenen Themen sind eine der relevantesten Bereiche, die wir betrachten. Und dort ist es so, dass wir sozusagen einerseits einen historischen Blick zurückwerfen und zeigen, wie eben Wale gefangen wurden, welche Bedeutung das eben zum Beispiel auch in der nationalsozialistischen Zeit hatte. Und dann haben wir mit dem großen Bereich des materiellen Erbes der Fischwirtschaft natürlich auch einen regional relevanten Bereich, wo wir aber auch gleichzeitig sozusagen in die Gegenwart gucken und zum Beispiel in einer großen Fangmengeninstallation zeigen, in welche unglaublichen Dimensionen eigentlich die heutigen Supertrawler dann eben gewachsen sind und auch die Frage stellen, welche Entwicklung dann eigentlich noch möglich ist oder sinnvoll ist. Und in dem Bereich haben wir dann eben aber auf der anderen Seite auch wirklich angereichert durch ganz aktuelle Forschungsperspektiven. Wir haben ja über mehrere Jahre lang mit dem Alfred-Wegener-Institut und vielen anderen europäischen Partnern Forschung zu Wirkung von Munition aus den beiden Weltkriegen durchgeführt. Munition, die ins Meer gekippt wurde, damals noch ohne sich zu überlegen, dass das ökologische Folgen haben könnte. Inzwischen weiß man, dass es langfristige Folgen hat. Man muss das sozusagen noch besser auch in den Kartieren, in den Griff bekommen und vor allem die Politik dazu bewegen, Initiativen zu fördern, die die umweltfreundliche Entschärfung dieser Munition eben auch zur Folge hat. Das ist eine kleine Forschungszone oder gar nicht so klein. Also es ist eine Forschungszone, wo man genau diese Forschung sich angucken kann. Und auf der anderen Seite, das wollen wir dann in 2 Jahren auch noch viel weiter ausbauen, haben wir eine Station, wo wir über den Zusammenhang zwischen Schiffen und Artentransport sprechen. Mhm. Schiffe sind seit der Antike eines der Behälter, die am vielfältigsten tierische und auch pflanzliche Organismen von A nach B befördert haben, planmäßig und außerplanmäßig und beeinflussen selbst auch nach Ballastwasserabkommen und so weiter heute noch ganz massiv die weltweite Biodiversität. Wir wissen, dass wir in einem Artensterben uns befinden, das rasant ist. Und deswegen wollen wir in 2 Jahren in einem ganz großen Themenjahr genau diesen Zusammenhang nochmal aufgreifen. Also welche Rolle spielen Schiffe in diesem Artentransport, in dem Artensterben, aber auch vielleicht in positiven Initiativen dann. Ja. Und da steht stellvertretend, es gibt eine Medienstation, wo man sich das so im Wassertropfen schon mal angucken kann, wie viele Arten denn da in einem Wassertropfen tatsächlich millionenfach vorhanden sind. Ja. Und wir haben einen Fund gemacht in unserem Depot, der uns fasziniert hat. 1912 wurde ja die erste Wollhandkrabbe in Deutschland sozusagen gesichtet. Und wir haben ein Feuchtexemplar einer solchen Wollhandkrabbe, was nicht viel älter ist. Das heißt, wir haben eine Spur dieses ganz frühen Artenwandels, der ja mit Schiffen, auch mit Dampfschiffen und diesen großen Ballastwassertanks eben zusammenhing. Und die kann man sich dann auch in der Ausstellung angucken.
Ja, also das, genau, an die Wollhandkrabbe habe ich auch eben als erstes gedacht. Mhm. Es gibt ja aber auch, wirkt ja auch positiv, weil somit ist ja unser Zoo am Meer, also damals noch Tiergrotten entstanden.
Ja, genau.
So ist ja die Geschichte, dass viele Seefahrer denn aus ihren Zielorten dann Tiere mitgebracht haben, wo sie dann nicht wussten, wohin damit. Und ja, so ist ja im Grunde genommen der Zoo am Meer entstanden.
Genau. Ja, und ich würde mich dann auch freuen, wenn wir mit dem Zoo am Meer arbeiten könnten. Wir wollen eine Sonderausstellung zur Reise der ersten Menschenaffen nach Europa zeigen auf Schiffen und dann auch thematisieren, wie Vorstellungen von diesen Affen sozusagen wieder nach Amerika im transatlantischen Austausch über die Passagierlinien gereist sind und dort zu King Kong-Filmen geführt haben beispielsweise.
Ach, okay, das ist der Ursprung.
Genau, also es lässt sich alles auf Schiffe zurückführen und es ist genau diese Ambivalenz. Also das ist ein ganz grundsätzliches Anliegen. Wenn man auf die Schiffe schaut, auf die Schifffahrt schaut und auf den Ozean, versteht man automatisch, dass wir in globalen Zusammenhängen leben und agieren. Das klingt eben aber auch sehr abstrakt. Das ist erstmal schwer greifbar, was das eigentlich heißt. Und solche Beispiele, wie zum Beispiel zu fragen, welche Tiere eben von A nach B gefahren sind, mit welchen Folgen, die bringen genau die Ambivalenzen eigentlich dieser globalen Vernetzung und Entwicklung gut zum Ausdruck.
Ja, aber wenn du jetzt sagst, ihr stellt die Vergangenheit dar und die Gegenwart, jetzt auch in Bezug auf Meeresmunition oder Munition, das noch auf dem Meeresgrund lagert, oder die Fischfangquoten. Beschäftigt ihr euch denn auch mit der Zukunft? Gibt ihr Perspektiven in die Zukunft hinein?
Das ist eine klassische Frage an Historikerinnen und Historiker. Da würde ich sagen, Historikerinnen und Historiker können genauso wenig in die Zukunft schauen wie alle anderen. Wir haben keine Spezialglaskugel. Und deswegen finde ich es meistens sehr schwierig, wirkliche Prognosen zu äußern. allein wenn ich auf die letzten 6 bis 8 Jahre zurückschaue, sind so viele Krisen und Entwicklungen entstanden, mitsamt der Pandemie, aber auch der Ukraine-Krise, die wirklich auch sämtliche Expertinnen und Experten, glaube ich, in dieser Form nicht ganz vorausgesehen haben.
Genau.
Deswegen finde ich das sehr, sehr schwierig. Ich glaube, was wir machen können, ist im Grunde die Gesellschaft in den Zustand zu versetzen, im Angesicht solcher Krisen eben wie, also sich selbst gut zu reflektieren und sozusagen dann auch zu sagen, ja, aber wir können doch auf die und die Wissensbestände zurückgreifen, die uns zum Beispiel möglich machen, mit Krisen umzugehen. Und genau das, hoffe ich, macht unsere Ausstellung, indem wir Denkanstöße geben. Wir können ja auch nicht alles ausstellen. Also es ist nicht so, dass man bei uns jetzt 2 Stunden lang durchgeht und dann hat man wirklich, weiß man alles, ja, so zum Ozean. Darum geht es auch gar nicht, sondern es geht darum, eigentlich alle zu befähigen, zu fragen und dann selber auf die Suche auch zu gehen nach Wissen. Und damit, glaube ich, sehr gut gewappnet zu sein für vielfältige Herausforderungen, die sicherlich in einer Form auf uns zukommen, von denen wir einfach noch nicht wissen, wie sie aussehen werden.
Ja, obwohl ich finde, das gelingt euch mit der Ausstellung wunderbar, weil ihr ja auch so viel visualisiert. Allein schon so vom, was du angesprochen hast mit den Fischtrollern. Also da sind die Netze ausgestellt, die immer größer und gigantischer werden. Und das muss ich sagen, also das hat mich echt berührt. Ne? Also da wird die Dimension, was wir eigentlich da alles aus dem Meer alles rausholen, eigentlich erstmal so richtig bewusst, dass man sich da auch nochmal intensiver mit auseinandersetzt.
Ja, es ist genau das. Es ist, eine Zahl ist halt abstrakt und die kann ich dann lesen, aber im Museum kann ich sie anschaulich machen. Und das, hoffe ich, nehmen alle ganz anders nochmal mit, in, eben auch in ihren Emotionen, und dann schauen sie vielleicht nochmal bewusster, wenn sie Fisch kaufen, aus welchen Fangregionen das kommt oder welche Empfehlungen es dafür gibt. Es gibt ja auch zahlreiche Hilfestellungen, die man als Konsument dann noch erhält. Und ich zumindest persönlich bin durch diese Beschäftigung mit diesen Inhalten doch sehr, sehr stark ins Nachdenken gekommen.
Ja, man hört es schon so ein bisschen, wenn du über die Ausstellung berichtest, dass die Ausstellung ist nicht klassisch aufgebaut, also nicht chronologisch. Ich gehe nicht durch die durch die verschiedenen Zeiten der Schiffswelten, sondern ihr schafft Querverbindungen. Was ist die Idee dahinter? Warum habt ihr die Ausstellung so aufgebaut?
Wir haben sie so aufgebaut, um gerade das zu zeigen, was ich vorhin sagte, dass diese Zusammenhänge einfach so groß sind. Und wir haben ja zum Beispiel den Bereich Schiff und Umwelt ganz parallel und mit vielfältigen räumlichen Verknüpfungen zu einem Bereich gestaltet, wo man sich eben über das Wirken von Schiffen, also Bestandteile von Schiffen, vom Rumpf bis zu Rettungsmitteln informieren kann. Und aus unserer Sicht hängt das halt wahnsinnig eng miteinander zusammen. Also wie ein Rumpf gestaltet, das hat sofort ökologische Konsequenzen. Wie sich das Verhalten von Wellen hat sofort Konsequenzen zur Seenotrettung. Also es ist, es sind alles Themen, die sehr, sehr stark verknüpft miteinander sind. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir im Gegensatz halt zu IKEA zum Beispiel jetzt eben keinen Konsumentenzwangsrundgang anbieten wollen, sondern wir, ich
das ist jetzt
ein bisschen polemisch. Ich gehe auch gerne durch IKEA, also so ist nicht. Aber es ist eine andere Intention. Ja. Also da ist es ja so, da soll einem eine Hilfestellung beim Kauf geboten werden. Und wir wollen nicht auf ein bestimmtes Produkt hin, oder eine Erkenntnis nur, sondern wir wollen im Grunde genommen erreichen, dass man durch die Ausstellung wandeln kann, so wie man möchte. Man kann auch hinten anfangen und vorne aufhören und genau damit vielleicht eine offene, neugierige Haltung sozusagen bei einem selbst bestärkt wird.
Ja, und das ist ja auch gerade so sympathisch, ne? Weil ich habe mir so zuerst die Themen so, Forschungsschifffahrt interessiert mich und bei Physik sitze ich im Tal der Ahnungslosen. Aber auch das wird in der Ausstellung wunderbar aufgegriffen, wo ich gedacht habe, ach Mensch, ist ja eigentlich ganz spannend, ne?
Genau, obwohl das zum Beispiel wird für uns auch jetzt ein Thema in den Auswertungen, also legen viel Wert auf eben Inklusion, aber auch Familienfreundlichkeit. Finalisieren gerade sozusagen die Besucherbefragungen, die, die jetzt losgehen, die haben wir bewusst nicht in die Eröffnungszeit gesetzt, weil das so eine besondere Phase ist und wir wollen eher den Normalbetrieb. Und da würde mich genau interessieren, also ist die Orientierung wirklich gelungen? Kann man sich gut zurechtfinden? Wir haben ja auch so gelbe Knotenpunkte, wo man sich dann zum Beispiel inklusiv, wo wir inklusive Angebote haben. Und da müssen wir einfach schauen, funktioniert es aus meiner Sicht weil die Halle eben sehr groß ist und sie auch keine Abteilung bildet und man im Grunde genommen immer überall eigentlich so interessante Dinge entdeckt, die man dann auch gerne sich angucken möchte. Aber da bin ich einfach ganz gespannt, was das Feedback auch uns nochmal geben wird. In den Feedback, was wir jetzt im Laufe der Eröffnungswochen bekommen haben, war die mangelnde Orientierung überhaupt kein Knackpunkt. Es war eher so, dass man sagte, es ist eben alles sehr hoch und viel und groß, aber das war auch eher positiv als jetzt negativ. Und aber trotzdem, wir werden es testen und nehmen das natürlich sehr ernst, weil auch da es uns einfach unheimlich wichtig ist, dass sich alle gut aufgehoben fühlen.
Ja, ja, und du hast es eben schon angesprochen, ne? Also die Gruppe der Familie, ne? Also das finde ich ist echt eine Herausforderung, so auch für Familien, gerade mit kleineren Kindern, auch das Museum interessant zu gestalten. Habt ihr da auch Angebote, wie jetzt für kleinere Kinder?
Also wir haben grundsätzlich gedacht, es müssen eben Räume sein, die für Familiengruppen auch gut funktionieren. Das heißt, ganz basal, man guckt auch, wo können die halt Ruhepunkte, Ruhezonen kriegen. Es gibt Sitzmöglichkeiten. Und dann haben wir versucht, mit sogenannten Familienkisten die Themen der jeweiligen Themenbereiche aufzugreifen. Also es ist eben nicht so die Idee, dafür könnte man sich ja auch entscheiden, dass man sagt, okay, in einem großen Bereich findet halt die sogenannte normale Ausstellung statt. Und dann haben wir daneben irgendwie schalldicht, möglicherweise abgeschlossen, eben den Familienbereich. Und ich selber habe ja zwei Kinder und viele Museen besucht. Das hat Vorteile, aber auch Nachteile, weil man dann meistens aus diesem Familienbereich nie rauskommt und den Rest angucken kann. Und bei uns kann man das eigentlich ganz gut, hoffentlich, weil sich die Familienkisten immer auf die Themenbereiche beziehen. Wir haben auch ganz schwierige Themen dabei, wie zum Beispiel Gezeiten, die wir versucht haben, so ganz analog im Rahmen einer Familienkiste zu vermitteln.
Obwohl, da gibt es so einen tollen Gezeitenrechner, ne? Also einen ganz alten. Also es ist Wahnsinn, wie das früher gemacht wurde.
Die Kiste nimmt genau diese Erklärung, die wir dort in einem Erklärfilm haben. Und ich glaube, also Feedback war, dass die Jugendlichen die Erklärfilme insgesamt super finden.
Ja.
Aber eben in der Familienkiste ist eben, also man hat ja auch oft einen ältere Familien, Jugendliche. Und dann hat man auch manchmal Kleinkinder, die da so mitlaufen. Und für die ist dann sozusagen auch nochmal in den Kisten etwas. Aber die Kisten machen viel Spaß. Ich spiele selber eben sehr gerne. Könnte mich da auch stundenlang durch die Ausstellung bewegen. Was wir auf jeden Fall dann zusätzlich immer machen werden, das machen wir jetzt schon im Herbst, dass wir trotzdem auch nochmal auf der Galerie eine Ausstellung holen zum Thema Navigation, die sich halt an 8- bis 12-Jährige richtet. Dann auch einen speziellen Schulanteil auch hat. Wir haben auch noch, also wir kooperieren ja viel mit Schulen und das wird sich dann auch immer wieder in der Ausstellung zeigen. Das ist ja eine Dauerausstellung, ist erstmal eine Plattform, ein wachsendes Gebilde und ich hoffe, dass wir da immer wieder sehr viel Jugend- und Kindangebote wirklich reinbekommen werden.
Ja, also wenn du so von der Ausstellung erzählst, man merkt, dass dein Herz schlägt für diese Ausstellung, für diese Schiffswelten. Was fasziniert dich selber so an Schiffen? Schwierige Frage, ich weiß.
Also was mich wirklich an ihnen fasziniert, ist, dass ich eigentlich die ganze große Welt im Kleinen dort sehe.
Ja.
Und dann aber auch nochmal fragen kann, wie wirkt eigentlich diese kleine Welt auf die große?
Ja.
Und das nicht nur in Bezug auf Umweltthemen, sondern zum Beispiel auch wirtschaftliche, soziale, kulturelle Muster, die im Grunde von diesen Schiffsmannschaften und ihren fahrenden Behältern sozusagen auch abhängen. Das ist das eine. Und dann fasziniert mich etwas, was im Museum halt auch wunderbar aufgegriffen werden kann, dass es möglich ist, so viele unterschiedliche Perspektiven wirklich ranzuknüpfen. Also ich kann eben auf die DSM Explorer als Ganzes schauen. Dann sehe ich, aha, Forschungsschiffe leben davon, dass ich da Dinge ins Wasser setzen kann, dass sie wie so ein Schweizer Taschenmesser eigentlich ein bisschen funktionieren. Und ich kann aber auch oben auf die Brücke gehen und dann irgendwie die Raumverhältnisse haben. Das heißt, ich habe eigentlich die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Geschichten auch gleichzeitig zu erzählen und sichtbar zu machen. Und was mich auch noch wirklich fasziniert, sind die Größenverhältnisse. Also das haben wir ja schon angesprochen. Also wie kriege ich diese wahnsinnig großen Schiffe der Moderne in unser Haus? Also da kommt jetzt ein bisschen Museumsfrau durch.
Ja.
Wie mache ich die ausstellbar eigentlich? Ne?
Ja. Hast du ein Lieblingsexponat in der Ausstellung?
Ja, also ich habe ganz viele. Das ist wie bei Kindern. Man darf dann ja nicht so differenzieren. Aber es gibt halt die Eingangs- und Ausgangsinstallation und die Eingangsinstallation besteht aus ganz, ganz vielen kleinen Miniaturschiffen, zu denen wir jetzt, also wir haben jetzt bei 135 Schiffen sozusagen auch schon so vertiefte Informationen, die wir per QR-Code anbieten. Wir können halt nicht jedes Schiff mit einem riesen Objekttext versehen, das wäre auch Quatsch. Aber ich habe mich halt vor einigen Jahren sehr dafür eingesetzt, dass wir diese Sammlung erhalten. Das waren zwei Brüder Hadreh, die uns die gestiftet haben, die damit auch privat gespielt haben wohl und die gesammelt haben. Das finde ich irgendwie sehr, sehr schön, so diese Vorstellung dieser familiären Überlieferung in diesen Miniaturschiffen. Und es sind eben sehr, sehr kleine Schiffe, also Maßstab 1 zu 1250. Ja. Aber wenn man anfängt, sich mit ihnen zu befassen, entdeckt man eben auch unglaublich viele Details.
Ja.
Und das führt dazu, dass ich sagen würde, diese Installation gehört bestimmt zu meinem so ganz persönlichen Highlight der Ausstellung.
Und ich finde, dieser Schiffschwarm, der ist ja gleich am Anfang der Ausstellung, den finde ich unheimlich gut platziert, weil es bringt so viel Spaß, diese kleinen Minischiffe zu betrachten und und anzuschauen und zu schauen, wie unterscheiden sie sich voneinander. Und mit diesem Schwarm, mit diesem Schiffsschwarm wird man ja praktisch in die Ausstellung hineingeschifft. Ne?
Genau. Das ist eine große Welle.
Genau.
Da muss man mitschwimmen.
Sozusagen. Genau.
Ja. Genau. Also das ist es. Und eben, wie ich sagte, also wir versuchen auch da, viele haben ja inzwischen auch ein Smartphone. Das heißt, wir versuchen das zu nutzen. Man kann eben da eben auf die einzelnen Schiffe dann gehen. Und da wird es so sein, dass es kontinuierlich wächst. Mhm. Das ist etwas, was ich dann auch viel mit Studierenden mache. Auch unsere Kolleginnen und Kollegen mit Studierenden. Und dann werden wir zum Schluss hoffentlich alle 1000 Schiffe dann auch irgendwie.
1000 sind es?
Ja, es sind über 1000 Schiffe.
Wahnsinn.
Mit ganz eigenen Geschichten versehen haben. Plus eben die Frage oder was wir vorhaben, ist, dass man dann halt in den Folgejahren passend zu den jeweiligen Ausstellungen da auch immer nochmal so einzelne Angebote mit reinsetzt. Ja. Nicht analog, sondern digital.
Ja, also ich war jetzt schon zweimal in der Ausstellung der Schiffswelten und ich muss sagen, ich habe jetzt auch nochmal, auch mit deiner Perspektive, nochmal so viele neue Sachen erfahren. Mhm. Also das wird bestimmt nicht mein letztes Mal sein. Ich werde die nächste Zeit nochmal dazu nutzen, um die einzelnen Bereiche nochmal mir ein bisschen genauer anzuschauen, weil es hört sich so vielfältig und so spannend an. Mhm. Aber darüber hinaus, ihr seid ja so agil, ihr plant ja schon die nächste Sonderausstellung.
Genau, das hatte ich schon erwähnt, am 3. Oktober Türen auf, da können auch Erwachsene sich mit Navigationstechniken befassen. Es geht darum, auch wie man Karten liest, wie man sich überhaupt mit Hilfe von Seekarten mit Zeitmessungen im Raum zurechtfindet.
Und das wäre was für mich.
Das sind ja schwierige Themen.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben halt das mit anderen norddeutschen Museen, also aus Hamburg und Lübeck, zusammen entwickelt und einem wunderbaren Kurator aus Wien und unseren Vermittlerinnen und Vermittlern. Und ich glaube, dass es ein ganz spannendes Ausstellungserlebnis da nochmal ist. Das ist das eine. Und nächstes Jahr wollen wir den Themenschwerpunkt zu Forschungsschiffen vertiefen.
Ja.
2025 ist das 100-jährige Jubiläum der sogenannten Deutschen Atlantischen Expedition. Das war eine sehr, sehr aufwendige Forschungsreise zum Südatlantik, wo zum ersten Mal dieser Meeresabschnitt zwischen Südamerika und Afrika ganz intensiv vermessen wurde. Da gibt es auch eine Meerestiefe, die heute noch nach dem beteiligten deutschen Forschungsschiff Meteor heißt. Das ist die sogenannte Meteor-Expedition. Da haben wir auch Tagebücher, die wir zeigen wollen. Und wir haben vor allem vor 2 Jahren ein Konvolut an Fotografien bekommen, auch einen großen Glasplattendias, die wir jetzt vollständig gescannt haben und digitalisiert haben. Und dieses Film hat, also Bildmaterial, ist unglaublich faszinierend, weil es das Leben an Bord dieser Forschungsexpedition zeigt. Es zeigt die Reisen, es zeigt die Spezies, es zeigt aber auch die politische Komponente. Das war ja 1925. Ja. Wir leben in der Weimarer Republik. Die Expedition sollte auch signalisieren, dass Deutschland wieder wer ist sozusagen. Und man hat mit diesem Schiff eben auch die Auslandsdeutschen in Afrika und Amerika besucht, Südamerika. Mhm. Und hat vor allem versucht auch noch, das war sozusagen ein Geheimprojekt der Mission, Gold aus dem Meer zu fischen, mit dem man die Not, die durch die Versailler Verträge entstanden war, lindern wollte. Und man wollte die Reparationszahlung mit Meeresgold bezahlen. Und das ist eine Geschichte, die einfach zeigt, wie eng Politik und Forschung manchmal auch zusammenwirken können. Wir wollen was zu diesem Kontext vor allem auch sagen. Und wir wollen aber auch einladen, diesen Entdeckungsprozess dann nachzuvollziehen, eben mit wirklich weltweit erstmals gezeigten Bildern. Das haben wir im nächsten Jahr vor. Wir haben auch noch vor, was mit Schiffsmodellen zu machen. Das wird eher so ein bisschen wild und partizipativ, hoffentlich, wo wir Bevölkerung Schiffsmodelle auswählen lassen. Damit wollen wir unseren 50. Geburtstag feiern.
Genau, ihr werdet 2025
genau,
50
Jahre. Ich würde sagen 50 Jahre jung. Auf jeden Fall der Moment, wo wir ganz viel nochmal aus den Depots hervorholen wollen, was jetzt auch immer noch auch in der Ausstellung nicht gezeigt wird und dann in Richtung Kernhaus zeigt und künftige Ausstellungen, die dort hoffentlich zu sehen sein werden. Und im Jahr drauf, hatte ich eben schon erzählt, wollen wir eben dieses Thema ja Artenvielfalt aufgreifen. Und zum Stadtjubiläum 2027 haben wir uns auch schon Gedanken gemacht. Und da wollen wir unter dem Titel Heimatschiff über die enge Verbindung von Heimat und Schiff genau sprechen.
Ja.
Also auch fragen, wie eigentlich Schiffe zur Heimstatt werden von Seefahrern, Passagieren, Migrantinnen, Migranten. Mhm. Aber auch fragen, inwieweit Schiffe eben, und das ist ja in Bremerhaven wirklich der Fall, aber auch in anderen Hafenstädten, inwieweit Schiffe Teil der Heimat vor Ort werden können. Zu städtischen Symbolen, warum werden sie das, warum werden andere das nicht? Ziemlich aktuelle Fragen.
Ich wollte gerade sagen, genau. Das ist eine spannende Frage.
Genau,
ja.
Und ich hoffe dann, also eben, das ist als Themenjahr geplant mit Sonderausstellungen, draußen auch Aktionen und ist dann hoffentlich ein schöner Beitrag zum Stadtjubiläum.
Ja, also das sind jetzt so viele spannende Themen, die du jetzt noch angerissen hast. Also ich hoffe, wir hören uns dann hier im Podcast im nächsten Jahr dann wieder. Aber zunächst bedanke ich mich erstmal für die tolle Darstellung der neuen Dauerausstellung Schiffswelten, der Ozean und wir. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns demnächst im Schifffahrtsmuseum.
Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank auch für das Interview.
Ja,
Dankeschön.
Gerne.
Okay.
Tschüss.
Tschüss.
Also in dem Interview spürt man das förmlich, wie Ruth Schilling für dieses Thema Schiffswelten lebt. Also sie steckt da auch ihr ganzes Herzblut rein und es bringt einfach nur Spaß, ihr zuzuhören und sich die Inhalte auch in der Ausstellung anzuschauen. Und es ist ja nicht nur so, dass das Schifffahrtsmuseum, das Team da eine hervorragende Ausstellung kreiert hat mit ganz vielen Mitmachstationen, ganz vielen tollen Informationen, sondern das Schifffahrtsmuseum bietet darüber hinaus ja auch ganz viele Ausstellungen, ganz viele Führungen und Veranstaltungen an, auch für Familien und auch für Menschen mit Einschränkungen.
Das stimmt. Das haben sie sich ganz groß auf die Fahne geschrieben. Es gibt Führungen am Telefon. Das heißt, wenn ich nicht in der Lage bin, das Museum zu besuchen, dann gibt es zu ausgewählten Terminen Führungen, wo dann ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin mir Infos zu dem Museum gibt, während ich gemütlich auf dem Sofa zu Hause sitze. Es gibt Führungen für Menschen mit Seheinschränkungen oder Blinde. Es gibt Führung für Mobilitätseingeschränkte und oder im Rollstuhl und Rollator. Und sie haben auch ganz viele Exponate, die taktil sind, die man also anfassen darf. Viele Stationen sind auch unterfahrbar, sodass man auch mit dem Rollstuhl drunter fahren kann. Das ist also wirklich ganz toll, was da immer alles mitgedacht wird.
Also praktisch ein Forschungsmuseum für alle.
Auf jeden Fall.
Und wer weitere Informationen über das Schifffahrtsmuseum haben möchte, da packen wir den Link in unsere Shownotes.
Richtig.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr Spannendes über Bremerhaven in unserem Podcast. Folgt uns auch gerne auf Instagram und Facebook.
Weitere tolle Tipps, Tickets und Infos auch auf www.bremerhaven.de/tourismus.
Freut euch mit uns auf die nächste Podcast-Folge.
Tschüss.
Tschüss.